Wir machen mit dem Thema Verheißung weiter und wir möchten uns heute gerne Gottes Verheißung anschauen, dass er uns reich beschenkt und Gottes Verheißung für alle, die geben. Wir befinden uns ja jetzt gerade in der Weihnachtszeit und es ist für mich jedes Jahr interessant, wenn wir Menschen fragen, was sie sich zu Weihnachten wünschen, was für Antworten man da bekommt. Und natürlich frage ich meine Kinder, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Und die haben ganz demütige Wünsche. Ich kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern. Meine Eltern, die waren jetzt nicht so wohlhabend. Da hieß es immer, das kannst du wünschen, aber ob du das kriegst, ist eine andere Frage. Dann habe ich gewusst, okay, da musst du nicht drauf hoffen. Ich habe es mir trotzdem gewünscht. Aber das Schöne ist auch, ich wüsste jetzt noch, sicherlich 5 Wünsche meiner Kindheit, die ich euch sagen könnte, über die ich mich heutzutage immer noch freuen würde. Und da wäre auch sicherlich was für ein Playmobil dabei. Meine Kinder, Tana zum Beispiel, die wünscht sich ein Buch. Und Tami, die wünscht sich so eine Tafel, wo man das Gleiche machen kann wie beim Kühlschrank. Eine Magnettafel oder sowas. Und ja, Eddie wünscht sich ein Fußballtor. Und ich würde meinen Kindern mal gern sowas wünschen, wo sie sagen, boah, damit hätten wir ja gar nicht gerechnet. Aber da kommen gar nicht so Wünsche. Und dann bin ich als Papa immer ein bisschen im Zugzwang. Ich muss auch meine Kinder irgendwie beeindrucken, was ich alles für sie investieren kann. Und dann spielen sie in der Woche damit. Und dann ist halt doch ein Wunsch vom Papa gewesen, den er sich vielleicht früher gern erfüllt hätte und nicht gekriegt hat. Und für mich ist die Familie auch schon oft ein Spiegel, unsere Beziehung zu Gott. Ich frage meine Kinder, was sie sich zu Weihnachten wünschen und Hannah, die wünscht sich ein Buch. Wenn sie sich jetzt irgendwas für 100 Euro wünschen würde oder so, dann wäre ich bereit, es zu bezahlen, weil ich weiß, sie freut sich drüber. Ist die Frage, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber ich sage jetzt, am Geld soll es jetzt da nicht liegen. Und ich komme mir oft so vor, wenn ich meinen christlichen Glauben anschaue und Gott zu mir sagen würde, was wünschst du dir eigentlich von mir? Dann hätte ich sehr demütige Wünsche. Aber ich würde Gottes Kraft, das, was er mir eigentlich geben kann, in den seltensten Fällen ausnutzen. Und so stelle ich euch heute die Frage, ganz konkret, was würdet ihr euch von Gott wünschen, wenn er euch heute einen Wunsch erfüllen wird? Gesundheit.
Bekehrung von Menschen, die mir sehr nahe stehen.
Danke.
Und ich wünsche mir, dass die Familie auch den gleichen Weg geht, dass alle mal da oben sind. Wir haben,
ja, können wir das da das unter den Punkt reinnehmen, ja, oder? Also das ist geht in die gleiche Richtung, ja.
Ich wünsche mir, dass ich mit Menschen geduldig sein kann.
Geduldig mit Menschen, aber auch mit dir.
Ja.
Im Land, in der Familie.
Die Kraft, mit Gott wohlgefälliges Leben zu haben und für den Frucht zu bringen.
Wie schreibt man das jetzt? Leben und Frucht.
Und Frucht für Gott bringen.
Also ich schreibe so, nicht weil ich es nicht anders könnte, sondern weil ich hoffe, dass ihr meine Rechtschreibfehler nicht findet. Noch eins.
Geduld.
Geduld haben wir schon.
Ja, schon. Einfach viel Liebe zu Jesus.
Und zum Nächsten.
Zum Nächsten.
Mhm. Entschuldigung.
Verständnis.
Was würdet ihr dafür geben? Ihr dürft euch einen Wunsch raussuchen, den erfüllt uns Gott, aber er möchte was von uns. Im Gegenzug.
Die Gesundheit.
Die hättest du gern.
Nein, die würde ich geben.
Ja?
Ja. Habe ich gegeben.
geben. Oder meine Zeit in meinem Kopf.
Das ist eine schwierige Frage, gell? Vielleicht finden wir noch eins. Dann wären es 3 Punkte. Ich schreibe einfach mal Geld hin.
Aber was wird Gott mit unserem Geld?
Das ist eine gute Frage.
Das gehört uns sowieso.
Hast du einen besseren Vorschlag?
Karriere.
Ach, das ist gut. Lebenswünsche. Oder können wir das... Ist ähnlich, oder? Hat vielleicht jemand noch was?
Zufriedenheit.
Was ist mit sowas wie Treue zum Beispiel? Unsere Treue können wir ihm geben.
Mein Leben. Treue?
Ja.
Habe ich das schon?
Nein, unser Leben hat er.
Die Treue? Lass uns da dabei, oder? Wir haben ja den Leitfaden von Bibelmemory und da werden uns heute 6 Verse vorgeschlagen. Und ich finde die Auswahl ziemlich interessant. Ich möchte mich aber trotzdem dran halten. Und dass es für uns ein bisschen leichter ist, natürlich könnt ihr die auch in eurer eigenen Bibel aufschlagen, aber ich habe die groß ausgedruckt. Der erste Vers steht in Jesaja 58, Vers 11. Und ich werde die beiden Verheißungen, die Gottes Verheißung, dass er uns reich beschenkt und Gottes Verheißung für alle, die geben, werde ich zusammen behandeln. Jesaja 58, Vers 11. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Der nächste Vers ist ein Psalm, Psalm 37, Vers 4. Psalm 37, Vers 4. Da steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Jeremia 31, Vers 14. Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Dann haben wir Jesaja 58, Vers 10. Da waren wir vorhin schon mal. Vers 10, ja. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Dann haben wir noch Matthäus 10, Vers 42. Und wenn jemand einem dieser Geringsten nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird sein Lohn gewiss nicht verlieren. Und die letzte Stelle steht in Malachi 3, Vers 10. Malachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das sind die 6 Bibelstellen. Und wie gesagt, vermutlich hätte ich andere Bibelstellen zu dem Thema rausgesucht. Es hat mich in der Vorbereitung überrascht, dass eigentlich 5 von 6 Bibelstellen aus dem Alten Testament sind. Und nur eine ist aus dem Neuen Testament. Und ich würde gern mit euch die Verse nochmal kurz im Einzelnen durchgehen. Und ich möchte mit euch zusammen anschauen, wem der Vers eigentlich gilt. Wem gilt der Vers? Was ist unsere Gabe? Also was geben wir? Das war ja die 2. Verheißung. Und was ist Gottes Geschenk an uns? Jesaja 58, Vers 11. Und Gott und beständig wird der Herr dich leiten. Der Herr wird dich leiten. Er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre, deine Gebeine stärken, dann wirst du sein. Wer ist hier diese Person?
Jeder,
oder? Wie bitte?
Jeder. Also Kind Gottes halt jeder.
Okay.
Das Volk Israel.
Wenn wir jetzt, hast du es gerade mal aufgeschlagen?
Ja.
Jesaja 58, Vers 1.
Genau. Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk sein Übertreten und im Haus Jakob seine Sünde.
Ja, das ist praktisch der Einstieg in das Kapitel. Und ich war tatsächlich überrascht, dass der Vers so aus dem Zusammenhang rausgenommen wird. Es sagen ja, oft hört man das, ja, man kann die Verse irgendwie dann so aus dem Zusammenhang rausnehmen. Und manchmal kann ich damit gar nichts anfangen, weil du kannst sagen, hey, klar, der Vers mir, das haben wir doch alle schon erfahren. Aber wenn wir den Zusammenhang anschauen, vor allem das Kapitel 58 im Jesaja, dann ist das ganz klar, geht Gott mit seinem Volk ins Gericht und der Jesaja muss die Nachricht überbringen. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wer ist hier diese Person?
Nicht wir.
Warum nicht?
Weil das Neue Testament dem nicht entspricht. Also wenn, kann es wieder nur für Israel gelten, denn die haben eine irdische Verheißung, wir haben die nicht.
Weil wird dir das geben, was dein Herz dir begehrt. Also das ist ein sehr interessanter Punkt, weil den Vers hätte ich gern für mich genommen. Was gibt uns Gott? Gott gibt uns das, was unser Herz begehrt. Jetzt sagt der Jürgen, ja, Moment mal. Das ist aber gar nicht die Verheißung, die wir im Neuen Testament haben. Der wurde geschrieben vom David, oder?
David, ja.
Ja. Befiehl dem Herrn deinen Weg, so geht's weiter im Vers 5, und hoffe auf ihn. Er hat es für dich vollbracht. Wem gilt der Vers?
Der gilt allen.
Das ist interessant, gell? Wie man in so einem Psalm oder Kapitel unterschiedliche Personen rausfinden kann. Wir sind uns alle sicher, dass wir, wenn wir Verheißungen anschauen, dass die oft in der Regel dem Volk Israel gelten und auch uns. Aber es ist tatsächlich, gibt es unterschiedliche Ansichten. Jeremia 31, Vers 14.
Wie kommst du darauf, dass es jetzt für uns gilt? Das ist doch auch interessant. Also,
wenn ich alles kriegen würde, was mein Herz begehrt,
ja.
Mein lieber Scholli.
Ja, aber deshalb gibt es ja die Einschränkung. Weißt? Das steht im Haus Israel auch nicht gelten. Sondern da steht ja, und habe deine Lust an dem Herrn. Das ist ja die Voraussetzung. Weißt? Und wenn man die Lust am Herrn hat, dann wird das Herz das wollen, was der Herr will. Und das ist auch neutestamentlich. Also,
dann ist es neutestamentlich.
Also, so wird ich sehen. Weißt, wenn du die Bedingung, wenn du nämlich den ersten Teil weglässt, er wird dir geben, was dein Herz begehrt, das gilt für Israel auch nicht, weil das haben sie auch nicht geschafft. Also, aber wenn du deine Lust an dem Herrn hast, so wird dein Herz auf den Lottogewinn verzichten, denke ich mal. Also ich bin
anderer Meinung. Da ist die Frage, wo der Schwerpunkt ist, aber das, okay. Das Grüne war jetzt ja unterstrichen, weißt
du? Ah, okay. Also sorry.
Kann ich aber so, ich muss, okay, Argumentation oder? Kann ich dir folgen, das ist keine Frage.
Okay, aber interessant ist dann trotzdem, wenn wir uns jetzt die Wünsche anschauen, die wir vorhin genannt haben, das begehrt mein Herz.
Ja, klar.
So. Und trotzdem hören wir von einem Unfall, der passiert, und im Hauskreis hat man und alles dient ja zum Besten. Und da ist wieder der Vers, wo ich sage, ja, dient das jetzt wirklich zu meinem Besten? Das ist doch gar nicht das, was ich eigentlich begehrt habe. Jeremia 31, Vers 14, mit dem Vers kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben, und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr.
Zukunft.
Zukunft. Habt ihr noch einen Gedanken dazu? Also, die Priester, das ist für mich eigentlich, und auch hier das Volk, Jeremia hat es geschrieben, das geht für mich auch ganz stark eigentlich zum Volk Gottes. Ja, ich weiß auch nicht, was es heißt, wenn man sich mit Fett labt.
Ja, es war so, die Priester, denen gehörte der Fettanteil von den Opfern. Und das heißt indirekt quasi, das Volk Gottes ist im Tempel und bringt viele Opfer dar. Und wenn die jetzt nicht kommen würden, wenn sie kein Interesse an Gott hätten, dann hätte die Priester ein bisschen Hunger. Und das Fett, ich meine, wir sind in einer anderen Gesellschaft, gell, Fett ist halt verpönt, aber das Fett war das Beste. Und deshalb hieß es ja, alles Fett gehört dem Herrn zunächst einmal. Und wenn die sich mit Fett labert, heißt es quasi, sie sind quasi Begünstigte dessen, dass das Volk Gottes Gott dient.
Das Volk Israel sucht die Gemeinschaft.
Sucht die Gemeinschaft, genau. Und dann bringen sie Opfer und davon profitieren die Priester. Und deshalb labert sie sich mit Fett. Also in der Nachkriegszeit war auch so. Oder mein Vater, der hat immer fettig gegessen. Immer. Und wir Kinder, wir haben echt, das war schrecklich. Aber das war damals so. Das Fett war das Kostbarste. Und so ist da vielleicht auch.
Ja.
Da
geht es ja auch wieder weiter. Dann dadurch mein Volk soll meiner Gaben die Fülle.
Ja, genau.
Und dann das soll diese vielen Opfer bringen. Also
ja.
Das ist ja dann ein
was werden sie des Verses. Was werden sie im Umkehrschluss da nicht haben?
Also wenn sie keine Opfer bringen, dann haben sie auch nicht die Fülle.
Genau.
Ja, und sie werden keinen Mangel leiden,
genau.
Oder? Obwohl sie so viele Opfer bringen.
Wenn sie Opfer bringen,
genau.
Dann sie keinen Mangel. Ja. Also, obwohl sie Opfer bringen.
Ja.
Das ist ja gerade der Witz. Man gibt was weg. Man lässt es verbrennen, man gibt es jemand anders und dann kriegt man selber mehr. Das ist echt eine nette Geschichte.
Ja.
So.
Jesaja 58, Vers 10, das ist jetzt in dem Bereich, was geben wir dafür? Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst, auch hier ist wieder, wenn du dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Wenn wir sagen, Jesaja 58, Vers 11 war für das Volk Israel, dann tue ich mich auch schwer zu sagen, der Vers gilt in erster Linie mir. Sondern da sage ich auch, das ist zuerst an das Volk Israel gerichtet. Und da heißt es, wenn du dem Hungrigen, und das hatten wir am Sonntag in der Predigt, die Witwen, die wurden ins Register geschrieben, wenn sie was gemacht haben, wer weiß es noch?
Wenn sie anderen gedient haben.
Genau, sie haben sich mehr um den Nächsten gekümmert, wie um sich selber im Prinzip. Und hatten dadurch dann praktisch das Recht, in der Liste zu stehen. Und da ist auch, wenn du dem Hungrigen dein letztes Brot gibst, dann wird das Licht aufgehen. Jetzt die Stelle aus dem Neuen Testament, die kennen wir auch. Wenn jemand einem dieser Geringsten nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Wir haben hier Auch das finde ich interessant. Wir haben hier Brot und Wasser. Ist im Prinzip ein Grundbedürfnis von jedem Menschen zu trinken und zu essen. Aber ist uns das schlussendlich im Neuen Testament verheißen? Dass wir nicht Hunger leiden werden. Das heißt,
Verfolgung, Trübsal, das ist verheißen.
Ja.
Aber trotzdem aber sagt Jesus, wir sollen uns nicht sorgen.
Das ist selbst richtig.
Die Vögel des Himmels, also trotz allem.
Und David sagt noch nie, sah ich einen Gerechten um Brot betteln. Also das gibt es auch. Aber ich vermisse das hier. Geht es euch auch so? Bei den Versen. Malachi 3, Vers 10, das ist einer meiner Lieblingsverse. Das geht in die gleiche Richtung, was du vorhin auch gesagt hast. Und deswegen habe ich da vorhin auch das Geld dazu geschrieben. Bringt den ganzen Zehnten. An wen ist Malachi gerichtet? In erster Linie. An das Volk Israel. Aber wisst ihr, jeder von euch kann das Experiment machen. Gebt mal mehr, wie ihr eigentlich geben könnt. Ich verstehe den Psalm so, wenn ihr den ganzen Zehnten gebt, wenn du mehr gibst, was du eigentlich hast, oder der Zehnte, das ist so eine definierte Zahl, an der wir uns irgendwie krampfhaft immer versuchen festzuhalten, wenn wir von ganzem Herzen, von freiem Herzen mal geben, obwohl wir vielleicht kein Brot haben oder obwohl wir das Trinken für uns selber trinken würden oder ob wir das Geld nicht wissen, wie wir nächsten Monat unsere Ausgaben bezahlen sollen, freizügig geben. Was macht dann Gott? Prüft ihn, ob er euch nicht die Fenster des Himmels öffnen wird und Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist für mich so ein schöner Vers, weil da zeigt einfach Gott, wie er ist. Wir knausern uns immer ab. Wir haben vorhin gesagt, na, das Geld gehört uns ja eigentlich gar nicht. Das hat uns Gott gegeben, aber trotzdem halten wir uns krampfhaft immer an unserem Geld fest. Und Gott sagt zu seinem Volk, das ist jetzt aber auch interessanterweise in Bezug auf Nahrung, damit Nahrung in meinem Haus ist. Also es war ja auch irgendwas Materielles, was das Volk Israel Gott bringen musste. Das war jetzt vielleicht nicht in erster Linie Geld, aber vielleicht waren das die Opfer.
Das war Getreide meistens.
Oder Getreide.
Also von den Früchten des Feldes und sie geben dann der Zehnte. Und das war auch wieder für die, die im Hause Gottes gedient haben.
Ja.
Und die mussten ja von irgendwas leben.
Ja.
Also das
und vom Öl.
Und vom Öl, genau. So.
Ja. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Sie haben nicht den Zehnten gegeben, ne?
Naja. Genau. Das ist
schwierig. Ich habe, wie viel Uhr haben wir?
20:07.
Oh, gut. Ich hatte die Verse so im Hinterkopf und war ein bisschen unzufrieden damit. Weil zum einen gehen die Verse sehr stark aufs Materielle. Es geht um Brot und um Trinken und um Nahrung. Und zum anderen sage ich, okay, das sind Verse eigentlich, die schwerpunktmäßig in erster Linie dem Volk Israel gelten. Und ich habe dann tatsächlich kurz darüber nachgedacht und habe mich mit dem Neuen Testament beschäftigt und war dann ziemlich schnell im Johannes drin und habe da ein paar Dinge gefunden, die uns Jesus als seine Jünger eindeutig verheißen hat. Und da heißt es, wir schlagen einfach mal Johannes 14 auf. Mit dem Kapitel 14 fängt es an. Und da den Vers 27. Da sagt Jesus: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Das ist das, was sich einer von euch gewünscht hat. Den Frieden. Und jeder von uns weiß, wie das ist, wenn Gott uns Frieden gibt. Die Welt sagt, es ist Friede, wenn zwei Parteien miteinander klarkommen. Und Gott sagt, mein Friede ist viel, viel mehr. Und wir haben es alle erfahren, wie Gottes Friede in uns wirkt. Also das ist das erste Geschenk, das uns Jesus verheißt, seinen Frieden. Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ich bin gern mit fröhlichen und freudigen Menschen zusammen, weil die strahlen so was aus, die, was ansteckend ist. Du schüttelst den Kopf. Aber ich glaube, dass wir Christen uns auch in dieser Zeit freuen sollen, weil wir das Einzige haben, auf was wir stolz sein können. Wir haben das Evangelium und wir dürfen es in die Welt hinaustragen. Und ich habe die Hoffnung, dass man einem freudigen Christ mehr Vertrauen schenkt wie einem kriegsgrämigen Christen. Und Jesus sagt, ich gebe euch die Freude. Die Freude an mir, die Freude an meinem Wort, die Freude an den Geschwistern. Ich ergänze es hier, Freude. Jetzt springen wir kurz in Matthäus 11, Vers 28. Das ist auch ein ganz bekannter Vers. Und das ist tatsächlich ähnlich wie Jesaja 58, der Vers 11. Ah, ist beides. Nee, das ist Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das Ruhe geben, das ist auch nicht so ein Begriff, den Jesus erfunden hat. Gott sagt seinem Volk im Alten Testament, wenn ihr all das tut, was ich euch gebiete, dann werdet ihr Ruhe haben. Ich weiß es jetzt genau, wie es weitergeht für eure Herzen oder für eure Häuser, in denen ihr lebt. Ihr werdet Ruhe vor ihren Feinden, noch besser. Ihr werdet in Ruhe und Sicherheit leben. Wisst ihr, das hatten wir noch nie in Israel. Ruhe und Sicherheit oder vielleicht mal über einen begrenzten Zeitraum, aber dass wirklich Ruhe war. Und Jesus sagt, ich gebe euch Ruhe. Ich gebe euch Sicherheit vor euren Feinden. Das verheißt uns Jesus. Im Johannes 14, Vers 16, da heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. Wir hatten das letzte Woche im Hauskreis, da ging es um die Bekehrung. Und da ging es halt eben darum, dass, wenn jetzt Kinder in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, den Zeitpunkt ihrer Bekehrung nicht mehr wissen. Aber wir kamen dann zu dem Ergebnis, dass der Heilige Geist schlagartig in Leben reinkommt. Und das ist die Bekehrung. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir den Heiligen Geist, wie ihn uns Gott versprochen hat. Das ist ein Unterschied, wenn wir im Glauben wachsen, dann sind wir am Anfang klein, wir brauchen Milch, keine feste Nahrung und wachsen dann im Glauben. Aber den Heiligen Geist, den haben wir von Anfang an. Und Jesus sagt hier, ich werde euch den Geist der Wahrheit schenken. Johannes 14, Vers 26, das ist ein paar Verse weiter. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Johannes 15, Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Nach dem Kapitel 16 kommt das hohe priesterliche Gebet. Und es ist interessant, was hier Jesus alles bittet, dass sein Vater seinen Jüngern geben soll. Johannes 17, Vers 2 und 3. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Alle, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben als Herrn und Heiland, die werden ewig leben. Und wir halten uns so oft an den 80 Jahren hier fest, die wir auf der Erde leben. Wir haben Sorgen, wir haben Probleme und wir verlieren dabei die Ewigkeit aus den Augen. Wisst ihr, ich habe gestern Abend noch ein bisschen irgendwas auf ZDF angeguckt und ich habe mir echt die Terroristen oder wie man sie auch immer nennen mag, die am 7. Oktober das Massaker in Israel durchgezogen haben, die sind auf Ewigkeit verloren. Und für mich ist die ewige Verdammnis, ist es einfach nur Dunkelheit. Wie schlimm ist es, wenn man in der Dunkelheit lebt und man wacht nicht mehr auf? Man weiß, der Traum wird niemals ausgehen. Und bei uns Christen ist das das völlige Gegenteil. Wir leben hier jetzt auf einer kurzen Zeit, für eine kurze Zeit, 70, 80 Jahre, und wir haben die Herrlichkeit vor uns, die Ewigkeit, das ewige Leben, das, wofür uns Gott eigentlich bestimmt hat, die Gemeinschaft mit ihm voll zu haben. Was hat uns Jesus noch versprochen oder geschenkt? Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und sein Wort, das soll nicht irgendwo im, jetzt habe ich es zugeschlagen, soll nicht irgendwo im Bücherregal verstauben, sondern wir dürfen damit arbeiten. Wir dürfen darin lesen, wir dürfen darin wachsen. Und es nicht nur sonntags oder jetzt mittwochs in der Bibelstunde, sondern jeden Tag. Jesus bittet seinen Vater Bewahrung vor dem Bösen. In Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Auch da haben wir wieder die Ruhe und die Sicherheit. Gott bittet seinen Vater, dass er uns vor dem Bösen bewahrt. Und wir kennen die ganzen Zeugnisse, wo gläubige Christen einfach erfahren haben, die in der Verfolgung waren und eigentlich dem Tod ausgeliefert waren. Am 7. Oktober hat sich eine Familie im Bunker eingeschlossen. Die hatten zwei Sicherheitsräume im Haus und das Gebäude war Videokamera überwacht. In einem Sicherheitsraum war die Familie und im anderen war der 15-jährige Sohn. Und der Terrorist kommt ins Haus. Und die Familie, die hat inständig gebetet. Und man hat, nachdem die ganze Tat zu Ende war, man hat am Ende gesehen, wo der Terrorist rumgelaufen ist. Und an jeder Sicherheitstür, wo er hinkam, sieht man die Blutspuren, wie sie wieder weglaufen. Und das wissen wir, dass Gott es machen kann. Er kann uns vor dem Bösen bewahren und das ist auch meine Hoffnung. 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wir bekommen Herrlichkeit. Und es ist nicht die Herrlichkeit, wo wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen können, sondern die Herrlichkeit, die setzt uns in die Lage, dass wir eins sein können. Wir Gläubige eins sein, so wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und Johannes 17, Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Was gibt uns Jesus? Seine Liebe. Für ihn und für den Nächsten. Und das Wichtigste, was uns Jesus gibt, Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist das, was Jesus uns gegeben hat. Und da dürfen wir uns dran festklammern, weil das einfach die Wahrheit in unserem Leben ist. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, aber wir wissen, dass wir durch das Blut von Jesus die Erlösung und die Vergebung unserer Sünden in Anspruch nehmen dürfen und somit auch Anspruch auf das ewige Leben haben, beziehungsweise auf die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel. Ich bin jetzt eigentlich noch nicht am Ende, aber ich mache jetzt Schluss. Ich möchte jetzt nur noch mal kurz auf die Verse eingehen, wirklich in aller Kürze. Jesaja 58, das Kapitel, das ist ein ganz, ganz arg schönes Kapitel. Lest euch das einfach mal zu Hause noch mal in Ruhe durch. Und Malachi, das Ganze sind, glaube ich, drei Kapitel. Ja, es sind drei Kapitel, das kann man auch relativ gut lesen. Das ist auch so schön, wo Gott uns zeigt, was er Gedanken über sein Volk hat. Und ich habe vorhin gesagt, Jesaja 58, Vers 11 und 10, das ist vielleicht nicht in erster Linie an uns gerichtet, aber wenn wir den Jesaja 58 durchlesen und es auf unser Leben anwenden, dann hat der Vers auf jeden Fall was mit uns zu tun, weil dann betrifft es auch uns. Und da geht es in erster Linie, geht es in dem Vers 2 darum, dass sagt Gott zu dem Jesaja, er soll dem Volk die Vergehen verkündigen. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu wissen. Das sagt Gott, oder geht Gott mit seinem Volk ins Gericht, ihr befragt mich jeden Tag und es gefällt euch, meine Wege zu wissen. Und ihr habt sogar Gefallen daran, Gott zu nahen. Also das war kein schlechtes Volk, das die ganze Zeit vor Gott weggelaufen ist, sondern Gott sagt, ihr habt Gefallen daran, mir zu nahen. Und trotzdem seid ihr mit dem Herzen nicht dabei. Wenn ihr fastet, dann geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Wenn ihr fastet, dann habt ihr Streit und Zank und ihr schlagt mit gottloser Faust zu. Zur Zeit, ist auch interessant, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Und dann sagt Gott in dem Vers 6 und 7, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Um was geht's hier, Gott? Das hatten wir vorhin. Wir sollen uns um den Nächsten kümmern. An diesem Fasten hat Gott viel mehr Gefallen, wie wenn wir jeden Tag betrübt durch unser Leben gehen, weil wir versuchen, Gott ein Opfer zu bringen. Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung schnell sprossen. Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, Hineni, hier bin ich. Das ist doch das, was wir von Herzen begehren. Das ist unser Herzenswunsch. Ich möchte kein Bugatti und ich möchte nicht Glitzer an meiner Uhr. Ich möchte, dass wenn ich Gott, zu Gott rufe, dass er sagen wird, hier bin ich. Ich helfe dir. Das ist mein Wunsch. Und Vers 14, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Und Malachi geht im Prinzip in die gleiche Richtung. Da geht auch Gott mit seinem Volk ins Gericht und sagt, ihr habt eigentlich die ganze Zeit, seid ihr von mir weggelaufen. Ihr habt mich verachtet. Ihr habt die Dinge, die ich von euch wollte, um Gemeinschaft mit euch zu haben, die habt ihr nicht gebracht. Und am Ende sage ich, prüft mich. Wenn ihr meint, ihr habt zu wenig zu essen, dann gebt von Herzen deinen Zehnten und ich werde die Fenster des Himmels aufmachen und ich werde euch überschütten. Glaubst du das? Ich möchte gerne mit dem Vers aus Jesaja 1, Vers 18 schließen. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Das sagt Gott zu seinem Volk und es gilt auch uns. Gott hat am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und für unsere Sünden bezahlt. Es gibt nichts, was zwischen uns und Gott steht. Und es gibt so viele Verheißungen, wo Jesus sagt, ich gebe euch das. Greift zu. Wir haben im Jugendkreis mit dem Epheser angefangen, Epheser Kapitel 1. Da heißt es, dass Gott uns Kraft gibt. Und zwar die Kraft, mit der er die Welt erschaffen hat. Ist es nicht faszinierend? Und ich versuche immer den Daumen drauf zu halten, dass die Kraft nicht rauskommt. Es gibt nichts, was zwischen uns und Gott steht. Amen.